Ihr Lieben, es beginnt die dunkle Jahreszeit. Ist überall zu hören, überall zu lesen. Einige freuen sich darauf, aber die meisten werden es wohl nicht sonderlich lieben. Es gibt da übrigens noch eine Abstufung zwischen dunkel und finster. Dunkelheit ist ein lichtarmer Zustand. Finsternis hingegen ist das Fehlen von Licht, Lichtlosigkeit. Und wenn dann zum Beispiel gesagt wird, dass dies oder jenes finsterstes Mittelalter ist, weil jemand vielleicht nicht zeitgemäß denkt oder handelt, ist es dann im Mittelalter finster gewesen, weil es nur diese spärliche Straßenbeleuchtung gegeben hat? Oder ist da nicht gleichsam noch was ganz anderes gemeint? Wenn da von den sogenannten finsteren Gestalten die Rede ist, sind dann die Gestalten nur finster, da sie dunkle Kleider tragen? Es wird ja nicht von dunkel, sondern von finsterem gesprochen. Also diese Gestalten sind nicht nur dunkel gekleidet, sondern es ist ihr Handeln. Vielleicht auch ihr Wesen gemeint. Und das ist eben finster. Es kommt aus diesem Bereich, in dem kein Licht ist. Und das Wort, von dem wir jetzt ausgehen wollen in dieser Predigt, ist zu finden im 1. Johannesbrief, gleich zu Beginn. 1. Johannes 1, die Kapitel 1, 5 bis 7. Ich lese es uns in der neuen Genfer Übersetzung. Dort heißt es, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du hier bist. Du hast es zugesagt. Du bist mitten unter uns, weil wir in deinem Namen versammelt sind. Jesus, wir brauchen deine Kraft, deine Macht. Wir brauchen deine Weisheit. Segne uns nun durch dein Wort. Amen. Als ich nach 30 Jahren Ferne von Gott, von Gemeinde, von Jesus, anfing, wieder etwas in der Bibel zu lesen und dann etwas die Rede davon war, dass da Finsternis ist, da brauchte es für mich persönlich keine Erklärung. Erst in der Rückschau, durch die Lektüre der Bibel, wusste ich, was mit Finsternis gemeint ist. Ich hatte die Finsternis oft erlebt. Gerade kenne ich einen jungen Mann, der nichts richtig macht. Nicht für seine Eltern, nicht in seinem Studium, nicht für seine Freundin, nicht für sich selbst. Er hat irgendwie schon abgenommen und ist so hin und her geworfen. Und dann muss doch eigentlich nur, denkt er des Öfteren, ein anderer sein. Wie werde ich ein anderer? Und da gibt es Menschen, die immer wieder beteuern, dass sie sich verändert haben, geändert haben. Und ich habe mir in 30 Jahren das wie oft vorgenommen. Ich bin immer kläglich gescheitert. Vor allem abends war das dann so. Da habe ich auf diesen Tag geblickt und habe mir gesagt, morgen, ab morgen machst du dieses oder jenes nicht mehr. Für Menschen im Strafvollzug ist das geradezu ein Auftrag, den sie haben, dass sie damit beginnen, sich zu verändern. Ihr Lieben, der zurzeit erfolgreichste deutsche Schriftsteller und ehemalige Strafverteidiger Ferdinand von Schirach beschäftigt sich in nahezu allen seinen Büchern, die er verfasst hat, mit Schuld. Mir ist in den letzten Jahren kein einziger Mensch untergekommen, der sich so intensiv mit der Frage der Schuld beschäftigt. Sein zweites Buch, was er geschrieben hat, trägt den Titel Schuld. Zu einem seiner Bestseller befragt, in dem es erneut um die Schuld geht, gab er ein Interview, das habe ich gesehen. Der Titel dieses Buches lautet übrigens Tabu. Dort quält einen Protagonisten seiner Geschichten die immer wieder gestellte Frage, wer trägt die Schuld? Und dann in dem Interview antwortet der Autor Ferdinand von Schirach selbst. Er sagt, Schuld ist der Mensch. Und das glaube ich auch, weil ein Menschsein ohne Schuld gar nicht vorstellbar ist. Die wichtigere Frage ist aber, wie können wir mit der Schuld leben? Wir können ja auch daran zerbrechen. Viele Leute zerbrechen an ihrer Schuld, obwohl es gar keine strafrechtliche Schuld ist. Erstaunliche Worte eines klugen Mannes, der sich übrigens zu keinem Glauben bekennt. Schuld ist der Mensch. Und da gibt es also Menschen, die an ihrer Schuld zerbrechen, obwohl sie überhaupt niemand anklagt. Sie werden von sich selbst, von ihrem Inneren, von ihrem Gewissen oder wie immer man es nennen möchte, verklagt. Schuld ist der Mensch. Und dann erlebe ich in anderthalb Jahrzehnten Seelsorge es, dass Menschen dann so einen Text lesen, wie in unserem Predigttext. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis, nicht die geringste Spur. Und als ich so begann, nach 30 Jahren wieder so eine Ahnung davon zu bekommen, was mit diesem Licht eigentlich gemeint sein kann, da dachte ich, ich kann nie zurückkehren. Petrus, der Jünger, auf dem der Herr seine Gemeinde zu bauen begann, sagte zu Jesus: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Schuld ist der Mensch, sagt der Schriftsteller. Das ist eine Grunderfahrung des Menschen. Und noch einmal, da gibt es Menschen, die es einfach nicht aufgeben wollen, allen mitzuteilen, dass sie sich doch so verändert hätten. Manchmal in Talkshows zu sehen, in Zeitschriften zu lesen. Und wie oft, wenn dann jemand das sagt, dass ich mich doch so verändert habe, da ist dann oft bei den Zuhörern Schweigen. Mehr nicht. Vielleicht, weil wir alle wissen, dass wir das selbst gar nicht können. Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes 3, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und manchmal wissen eben auch wir, die wir vielleicht schon länger dabei sind in der Nachfolge, dass es nötig ist, immer wieder neu, wie Paulus es sagt, diesen Menschen, diesen neuen Menschen anzuziehen. Epheser 4 zu lesen zum Beispiel. In Römer 13 sagt der Apostel Paulus den Gläubigen in Rom: Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, anziehen aber die Waffen des Lichts. Das ist eine Entscheidung. Und nochmal, das ist nicht Licht oder Dunkelheit, nein, Licht oder Finsternis. Und Gott ist Licht, da ist nicht ein Pünktchen, nicht ein Müh Finsternis in ihm zu finden. Wir selbst, die wir ihm folgen und mal nicht bei ihm waren, waren sogar selbst einmal Finsternis, sagt uns die Bibel, Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Ihr Lieben, vielleicht wisst ihr es, kein Mensch hat jemals das Angesicht unseres Gottes gesehen. Er sagt selber, unser Gott, im 2. Mose 33, kein Mensch bleibt am Leben, der mein Angesicht sieht. Und er zog einmal an Mose vorbei. Und Mose sollte sich auf Anweisung des Herrn in der Kluft des Felsens verstecken und die Hände vor sich halten, bis der Herr vorbeigezogen war. Mose sah ihn nur von hinten. Und als Mose dann irgendwann von Berg Sinai wieder herabstieg, leuchtete er noch immer, hat es selber gar nicht gemerkt. Gott ist Licht, also auch ganz anschaulich Licht. Und als ich nach 30 Jahren, ferne von all dem, mich noch einmal mit Glauben beschäftigen wollte, nachdem ich mich mit so vielen anderen Dingen beschäftigt hatte, und da ein guter Freund zurückgefunden hatte zu Jesus und er mir jeden Tag begeistert, euphorisch von seinen Erfahrungen mit Jesus berichtete, da dachte ich, dass ich es besser nicht wagen sollte. Ich war in der Finsternis gewesen. Vielleicht war ich sogar selbst wieder Finsternis geworden. Was bedeutet das denn eigentlich? Gottes Licht, haben wir gehört. Und er sieht die Finsternis nicht. Es gibt da keinen Schneidepunkt, es gibt keine Berührungspunkte. Das ist unmöglich. Er ist Licht. Und das bedeutet also, so furchtbar das ist, aber es ist eben die Wahrheit und die Wirklichkeit aus biblischer Sicht. Wer nicht in diesem Licht ist, sich nicht in seinem Licht aufhält, ist tot. Für Gott, für unseren Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist dieser Jesus in die Welt gekommen, nicht um zu verklagen oder zu richten, sondern um zu retten. Johannes 3, Vers 17. Aber er ist aus verschiedenen Gründen auch noch gekommen. Er ist gekommen, um uns zu zeigen, wie der Vater sich seine Kinder, die zu ihm gehören, ihm folgen, sich vorstellt. Also Jesus als Vorbild. Jesus ist aber zum Beispiel auch gekommen, um uns den Vater nahe zu bringen. Die Entfernung war einfach zu groß. Wir sollen durch Jesus den Abba, den liebenden Vater, den Vater des Lichts sehen dürfen. So übrigens auch beim verlorenen Sohn. Wir stellen uns, weil die Bibel es auch immer wieder beschreibt, diesen allmächtigen Gott auf einem Thron vor. Das stimmt auch, zur Rechten ist der Sohn zu finden. Alles ist da nur im Licht. Und das ist nicht irgendwie irgendein Licht, so wie dieses jetzt hier, sondern das ist ein Licht, das irgendwann unsere Sonne sein wird. Es wird keine Sonne mehr geben in der neuen Welt. Das Licht wird von unserem Gott kommen. Und wenn ich nun also so wie ich weggelaufen bin von ihm, nicht einmal mehr danach gefragt habe überhaupt, es mich gar nicht geschert hat, was er will, dass ich tue. Obwohl ich mich ja auf seinen Namen 1976 habe taufen lassen. Auf seinen Namen. Und dann so viel Mist gebaut habe, Menschen verletzt habe. Mich selbst auch verletzt habe, mich nicht mehr geliebt und geachtet habe. Und er mich ja eigentlich liebt, ich bin ja sein Kind. Wenn ich die finstersten Gedanken hatte, mich lange in der Finsternis aufgehalten habe und seinen Namen nicht die geringste Ehre gemacht habe, was erwartet mich dann, wenn ich zurückkehre? Was erwartet mich? Was dachte der verlorene Sohn, was ihn erwartete? Lukas 15, Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und ihr Lieben, das ist wirklich für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Diese Geschichte in Anführungszeichen von verlorenen Sohn, das ist keine schöne Geschichte. Das ist keine rührende Erzählung. Das ist ja etwas, was der Herr Jesus uns gebracht hat. Er will uns zeigen, wie der Vater wirklich ist. Deswegen gibt es diese Erzählung vom verlorenen Sohn. Und wenn es jemand beschreiben kann, wie dieser Vater ist, dann der Sohn, denn sie sind eins, ich und der Vater sind eins. Und ab Vers 20 können wir hören, wie der Vater wirklich ist. Und er, der Sohn, machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und fühlte Erbarmen. Und er lief hin. Er fiel ihm um den Hals, er küsste ihn. Der Sohn sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Doch der Vater sagt zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Kleid heraus, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an den Finger zur Verbindung. Ich bin verbunden wieder mit dem Vater, an die Hand und Schuhe an die Füße, holt das gemästete Kalb, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und das kann ich selber von mir beschreiben. Nach 30 Jahren bin ich tatsächlich zurückgekommen und ich habe nur eins erfahren. Unfassbare Liebe. Ich bin überschüttet worden mit Liebe. Wichtiger aber ist hier für mich jetzt an dieser Stelle in Vers 24, was da steht. Und deshalb lese ich es nochmal vor. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Der Vater des Lichts kann uns nicht sehen, wenn wir uns in der Finsternis aufhalten. Und auch heute entfernen wir uns ja. Wir verlassen ja diese Weide, von der die Rede ist in Johannes 10, Vers 10. Wir gehen ein und aus. Wir sind also nicht immer auf der Weide, wo der Hirte ist. Und dann kommen die Verse 6 und 7 unseres Predigtwortes zum Zuge. Wenn wir behaupten, heißt es da, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Von aller Sünde. Wir sind noch immer Sünder, das wissen wir ja, begnadigte Sünder, aber wir sind in seinem Licht. Das ist eigentlich Licht. Was ist denn nun mit mir, nachdem ich also nach 30 Jahren Irrfahrt zurück zum Herrn gekommen bin? Bin ich besser geworden? Naja, hoffentlich ein bisschen. Aber verfehle ich noch immer das Ziel, denn das ist ja eigentlich Sünde, Zielverfehlung. Ja, ich sündige noch immer, so wie wir alle. Schuld ist der Mensch, sagt der Schriftsteller. Aber was macht nun den Unterschied? Oder besser noch, wer? Dieses Besserwerden und wenn ich noch so gut werden oder sein sollte, das rettet mich nicht. Das rettet mich nicht. Ich habe mal einen Evangelisten gehört, der hat gesagt, wenn ich jetzt 3, 5 Tage, 6 Tage ohne jede Sünde wäre, jeder von uns weiß, dass wir das nicht schaffen, würde es etwas auf das Heilswerk Jesu oben drauf setzen? Nein, es würde es nicht. Ich kann zum Vater des Lichts aus eigenen Stücken nicht kommen. Epheser 5, Vers 8 haben wir vorhin gehört. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Aber wie denn? Das Geheimnis liegt darin, dass da steht, im Herrn. In dem Herrn. Und da ist es dann wieder dieses Wort, das ich für das wichtigste Wort für die Gemeinde Jesu überhaupt halte. Johannes 15, Vers 4, die Neue Genfer übersetzt, bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Jesus ist und bleibt in uns, wenn wir in ihm bleiben. Und es ist wichtig, wie oder wo auch immer du mit, in oder neben dem Herrn stehst, entscheidend ist der Weg. Der Weg ist Jesus allein. Er ist das Licht, das in diese Welt kam, sagt Johannes. Und schuld ist der Mensch. Ja, das ist richtig. Ich gebe dem Schriftsteller recht. Schuld ist der Mensch. Doch Jesus ist der, der die Schuld bezahlt hat. Das haben wir gerade gehört. Wer sich an ihn wendet und sich mit ihm verbindet, ist vom Vater so gesehen, als wäre er ohne Schuld. Dann ist sie oder er nicht mehr tot in den Augen des Vaters. Und deshalb liebe ich so eine uralte, ganz typische Luther-Anekdote. Vielleicht kennen Sie einige von euch. Das macht nichts, vielleicht habe ich es auch mal von hier vorne auch schon erzählt. Aber es macht ganz gut klar, was das ausmacht, in Jesus zu sein. Wir müssen uns das vorstellen, das ist eine Anekdote, die er wahrscheinlich selber in die Welt gesetzt hat, der alte Luther. Luther sitzt am Abend in seiner Schreibstube und arbeitet. Und um das Haus streift der Satan herum und schaut, wie er wohl Luther erwischen kann. Er ruft nach oben, wohnt hier der Doktor Martinus Luther? Und Luther geht zum Fenster, macht das Fenster auf und ruft herunter, der ist längst tot, hier lebt Jesus Christus. Der hat es verstanden. Also meine Lieben, wir sind, wenn wir ihm folgen, im Licht des Herrn. Der Vater, der die Finsternis nicht sehen kann, da er selbst Licht ist, ist also auf diesem Thron und es ist ein Gnadenthron. Und wenn ich nun länger weg gewesen bin oder kurz weg gewesen bin, ich fühle mich nicht würdig, ich habe wieder vieles oder einiges nicht gut gemacht und denke, dass ich gar nicht vor ihm auftauchen kann. Ich mache jetzt 1,5 Jahrzehnte Seelsorge und ich weiß, dass das sehr oft so ist, dass Menschen denken, ich kann jetzt gar nicht beten, ich bin gar nicht würdig, denn er ist doch Licht, wie könnte er mich überhaupt ansehen? Wie sollte ich vor ihm überhaupt bestehen können? Aber ich weiß durch die Schrift, Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, und das gilt für jeden, den werde ich nicht zurückstoßen. Also gehe ich zu ihm. Ich wage es. Er, der nur Licht ist, keine Spur Finsternis ist da zu finden, schaut also jetzt auf mich. Er sieht mich also an und sieht Jesus. Amen.